NDR Info. Echo des Tages.
Herzlich willkommen beim Echo des Tages mit Christina Nagel. Und dies sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Neue Aufregung in Berlin. Auch im Umfeld des Verteidigungsministeriums soll es einen Spion gegeben haben. Wir berichten und kommentieren. Überraschung im HSH-Nordbank-Prozess. Die Richter sprechen den früheren Vorstand frei. Die Manager hätten bei ihrer hochriskanten Finanzaktion die, so wörtlich, Grauzone in Richtung Strafbarkeit nicht überschritten. Und wir schalten nach Brasilien, wo am Abend die Entscheidung über den deutschen Finalgegner fällt. Ob Argentinien oder die Niederlande, Bundestrainer Jogi Löw hat zumindest offiziell keinen Wunschgegner.
Beide Mannschaften sind gut. Argentinien lebt auch von einer wahnsinnig guten Defensive und natürlich von Messi und anderen Spielern, die in der Offensive immer Entscheidendes machen können. Holland hat bislang auch sehr, sehr gut gespielt mit einem überragenden Arjen Robben, mit einem sehr, sehr guten, erfahrenen Trainer. Also ich bin mal gespannt. Ich lasse es mal auf mich zukommen.
Das klingt in der Tat alles noch sehr entspannt. Mehr dazu gleich um kurz vor 7 direkt aus Brasilien. Zunächst aber nach Berlin. Von politischer Sommerpause ist da zurzeit wenig zu spüren. Die Empörung über den mutmaßlichen Spion im Bundesnachrichtendienst ist noch nicht abgeebbt, da gibt es bereits den nächsten Spionageverdacht. Am Morgen waren die Wohn- und Büroräume eines Verdächtigen durchsucht worden. Er soll im Bereich des Verteidigungsministeriums gearbeitet und Informationen an den amerikanischen Geheimdienst weitergegeben haben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt. Die Fraktion der Linken hat eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragt, zusätzlich zur Sondersitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums, weil die hinter verschlossenen Türen stattfindet. Aus Berlin berichtet Dietmar Riemer.
Die Bundesregierung gibt sich zur Stunde noch sehr zurückhaltend, was den neuerlichen Spionagefall betrifft. Die Kanzlerin äußerte sich am Rande einer Pressekonferenz mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten in Berlin.
Also es geht jetzt bei den neuesten Nachrichten darum, dass der Generalbundesanwalt dazu Stellung nehmen muss. Das kann ich nicht von hier aus machen. Alles, was die Bundesregierung kennt und weiß, wird immer zeitnah dem parlamentarischen Kontrollgremium mitgeteilt. Und so werden wir es in allen Fällen tun, ohne dass ich jetzt etwas bestätigen kann.
Bestätigt ist aber immerhin, dass der Generalbundesanwalt in Karlsruhe seine Ermittlungen aufgenommen hat und dass der militärische Abschirmdienst der Sache wohl auf die Spur gekommen ist. Man nehme die Angelegenheit sehr ernst, heißt es im Verteidigungsministerium. Regierungssprecher Seibert verwies im Zusammenhang mit dem Gesamtkomplex der jüngsten Spionagevorwürfe auf das weitere Verfahren in dieser Woche.
Sie haben wahrscheinlich auch mitbekommen, dass eine Bundestagsfraktion eine Sondersitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums für diese Woche beantragt hat. Selbstverständlich wird die Bundesregierung dort über ihren Kenntnisstand berichten. Und ich rechne damit, dass diese parlamentarische Kontrollgremiumssitzung auch sehr bald erfolgt.
Das heißt, vorher geht nichts an die Öffentlichkeit, soweit es die Bundesregierung betrifft. Im Auswärtigen Amt ist man derweil jedoch nicht untätig geblieben und hat sich mit dem amerikanischen Botschafter in Berlin zu einem Gespräch getroffen, informierte der Sprecher des Auswärtigen Amtes Schäfer.
Ich kann Presseberichte bestätigen, wonach es heute früh im Auswärtigen Amt ein erneutes Gespräch von Staatssekretär Steinlein mit dem amerikanischen Botschafter Emerson gegeben hat. Bei diesem Gespräch handelt es sich nicht um eine Einbestellung.
Was ein feiner, aber wichtiger diplomatischer Unterschied ist. Zunächst liegt der Ball aber in Karlsruhe beim Generalbundesanwalt, was jedoch nicht heißt, dass in Berlin trotz der Zurückhaltung der Regierung die Verärgerung nicht sehr deutlich spürbar wäre. Während sich die Bundesregierung noch zurückhält, schäumt SPD-Generalsekretärin Fahimi und fordert den Abzug aller in die Spionagefälle verwickelten Botschaftsmitarbeiter in der US-Botschaft. Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Göring Eckardt, sprach davon, dass mit dem zweiten Spionagefall die zaudernde Bundesregierung förmlich vorgeführt werde. Man brauche nun endlich eine ernsthafte und vollständige Aufklärung.
Ein zweiter Verdacht, weitere Ermittlungen der Bundesanwaltschaft, das Vertrauen in den Partner USA bekommt immer neue Risse. Und damit tritt wieder eine Frage in den Vordergrund. Was tun, wenn sich der Verdacht bestätigt? Bislang hat die Bundesregierung mit Blick auf die Überwachungsenthüllungen, ob sie nun von Edward Snowden oder aus anderen Quellen stammten, eher zurückhaltend reagiert. vorsichtig formuliert. Ein Kommentar von Jochen Zierhut.
Lange nicht so gelacht. Einen, Zitat, ernsten Vorgang nennt die Bundesregierung, also den neuen deutschen mutmaßlichen Fall einer Spionage im Dienste der USA. Natürlich muss nun erst ermittelt werden, bevor die Regierung was Konkretes sagen kann. Aber das ist ja gar nicht mehr wichtig. Denn es ist in den aktuellen Fällen wie auch in wahrscheinlich zukünftigen klar, die Regierung Merkel ist nicht wirklich willens oder in der Lage, Präsident Obama mehr entgegenzuhalten als zu flüstern. Jetzt ist es aber auch mal gut mit der blöden Spionierung. Unter Freunden. Und das überlässt sie auch noch dem Bundespräsidenten. Na gut, Merkels Sprecher Seibert sagte deutlich Buh in Richtung Washington, als er von doch tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten sprach, mit dem betonten Zusatz, trotz aller Bedeutung der deutsch-US-amerikanischen Partnerschaft. Da bekommt Obama sicher richtig Angst und zieht ganz erschrocken seine vielen Spione ab. Nein, Kanzlerin Merkel, wieder ganz pragmatisch, will das Verhältnis nicht noch mehr trüben, schon wegen der wirtschaftlichen Interessen, die in dem transatlantischen Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA gipfeln sollen. Und weil das so ist, ist die Merkel-Regierung eben nicht willens, wenigstens ein Minimum an politischem Mumm zu zeigen und, wie von vielen gefordert, sich dafür einzusetzen, die Verhandlungen für das Freihandelsabkommen wenigstens auf Eis zu legen. Das hat was mit Selbstachtung zu tun, wie es bei der FDP zu Recht heißt. Nein, dieser neue ernste Vorgang einer mutmaßlichen Spionage Deutscher im Dienste der USA und sicher noch viele Unbekannte mehr sind gar nicht nötig, um erst jetzt empört zu sein. Schließlich kennen wir dank Edward Snowden und anderer mutiger Enthüller die massenhafte, monströse Spionage durch die NSA. Und da ist ja offenbar selbst der angeblich mächtigste Mann der Welt ohnmächtig oder eben nicht willig, die totalitäre Mentalität seines Geheimdienstes zu bannen. Washington hat Merkel und Steinmeier so oft in dieser Frage vor die Wand des Weißen Hauses laufen lassen, dass die immer wieder unterwürfig milden Drohungen aus Berlin von tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten wirklich peinlich lächerlich wirken. Natürlich sagt keiner in der Regierung, also warum aufregen, ist doch klar, dass die CIA möglichst viel über uns wissen will, ist doch klar, dass auch der Bundesnachrichtendienst von den Erkenntnissen der Amis profitiert und dass die Enttarnung mutmaßlicher kleiner Spione eben ein witziger Kollateralschaden ist. Aber so ist es. Übrigens, das Auswärtige Amt betont, dass US-Botschafter Emerson zum zweiten Mal und das freiwillig ins Außenministerium zum Gespräch über die neue Lage gekommen sei. Will sagen, Emerson wurde nicht einbestellt, wie man es als diplomatisch eindeutige Äußerung des Missfallens hätte machen können, sondern kam freiwillig. Und dort wurde dem armen Mann vom zuständigen deutschen Staatssekretär so wörtlich eindringlich klargemacht, wie wichtig aus deutscher Sicht eine aktive und konstruktive Mitwirkung der US-Regierung bei der Aufklärung der Spionagevorwürfe ist. Lange nicht so gelacht. Das klingt zynisch, stimmt. Deshalb die Forderung, Snowden in Deutschland Asyl gewähren, damit der endlich sicher über das NSA-Monster aussagen kann und auch die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen auf Eis legen. Das wären mal eher ernstzunehmende diplomatische Antworten auf echt ernste Vorgänge.
Sie hörten einen Kommentar von Jochen Zierhut im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Schon jetzt sind es die schwersten Gefechte seit November 2012 und ein Ende ist nicht abzusehen. Israel hat seine Großoffensive gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen auch heute weiter fortgesetzt, die ihrerseits Raketen auf israelisches Gebiet abfeuert. Immer häufiger fällt das Wort Krieg. Über die aktuelle Lage berichtet Bettina Max.
Israel bereitet sich auf eine weitere Verschärfung des Konflikts mit der Hamas vor. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wies die Streitkräfte seines Landes an, die Militäroperation gegen den Gazastreifen auszuweiten. Verteidigungsminister Moshe Yaalon sagte, dass die Offensive noch lange dauern könne. Und Geheimdienstminister Yuval Steinitz deutete an, dass eine Bodenoffensive schon in Kürze möglich sei. Unser erstes Ziel ist es natürlich, die Bürger Israels zu schützen und die Ruhe wiederherzustellen. Aber das weitere Ziel ist, und das ist nicht weniger wichtig, die Armee des Terrors zu zerstören, die Armee der Hamas, die mit Tausenden von Raketen ausgestattet ist und die in den letzten Jahren quasi unter unseren Augen im westlichen Teil des Negev entstanden ist. Das ist eine Situation, mit der sich Israel nicht für viele Jahre abfinden kann. Steinitz fordert schon seit Jahren, dass die israelische Armee den Gazastreifen wenigstens für eine begrenzte unbegrenzte Zeit besetzen und die Hamas und die anderen militanten Organisationen zerschlagen soll. Seit Tagen drängt er nun auf ein entschiedeneres Vorgehen der Armee. Der Likud-Politiker Dani Danon, der auch stellvertretender Verteidigungsminister ist, stimmt ihm zu. Das Ziel der Militäroperation ist vollkommen klar, die Ruhe und die Abschreckungskraft der israelischen Armee wiederherzustellen. Das erreichen wir, indem wir die Hamas schlagen. Sie muss aus dieser Auseinandersetzung geschlagen und gedemütigt hervorgehen. Die Hamas geschlagen und gedemütigt, aber was kommt dann? Darüber macht sich die Abgeordnete und ehemalige Vorsitzende der Arbeitspartei, Shelly Yachimovich, Gedanken. Man darf nicht vergessen, dass sich nach einer Eroberung des Gazastreifens die Frage stellt, was machen wir dann? Bleiben wir dort? Bleibt die Armee dort? Richten wir uns dort ein? Oder gehen wir wieder raus und dann wird diese Infrastruktur von Neuem aufgebaut? Nicht nur in der israelischen Opposition macht man sich Gedanken über den Tag danach. Auch die Regierung selbst hat kein Interesse daran, die Hamas vollständig zu vernichten, sagt der gut vernetzte politische Korrespondent Chico Menashe. Israel hat ein Interesse daran, dass die Hamas auch nach dem Ende dieser Offensive wieder im Gazastreifen herrscht. Geschwächt zwar, aber es muss eine Adresse in Gaza geben, an die man sich wenden kann. Und um dies zu erreichen, kann man die Hamas nicht völlig zerschlagen, denn das widerspricht dem Interesse Israels. Das ist nicht mein Verständnis, sondern das ist das, was ich ganz klar aus den Sicherheitskräften und der politischen Führung höre. Trotz dieser Überlegungen stehen die Zeichen derzeit noch auf Krieg und Konflikt, nicht nur in Jerusalem. Auch die Hamas erklärte heute, dass die Zeit für eine Beruhigung der Lage noch nicht gekommen sei. Jetzt sei die Zeit der Raketen, sagte ein Sprecher. Leidtragende sind die einfachen Menschen. Im Gazastreifen waren sie auch heute wieder dem pausenlosen Beschuss aus Israel ausgesetzt. Und auch in Israel ertönten im ganzen Land die Alarmsirenen.
Lange und vor allem heftig haben die EU-Kommission und die Bundesregierung um und über die deutsche Reform des Ökostromgesetzes gerungen. Heute nun, fast schon ein bisschen überraschend, die Einigung. Sie sei, erklärte EU-Wettbewerbskommissar Almunia, definitiv und endgültig. Seine Behörde bereite bereits einen positiven Bescheid für Berlin vor. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Erst wenige Tage ist es her, da hatte der EU-Wettbewerbskommissar Almunia deutsche Journalisten zum Gespräch geladen. Der Spanier redete sich seinen Frust darüber von der Seele, dass im Streit um das erneuerbare Energiengesetz Berlin einmal mehr Brüssel die Schuld zuzuschieben versuche. Jetzt aber ist das alles Gezänk von gestern. Wir haben eine definitive Übereinkunft erzielt. Letzte Woche waren wir dicht dran, jetzt haben wir die Einigung. So der zuständige EU-Kommissar auf Nachfrage in einer Pressekonferenz zu einem gänzlich anderen Thema. Mit diesen Worten also verkündete der Spanier Almunia den einigermaßen überraschten Journalisten, dass nun ein monatelanger Zwist zwischen Berlin und Brüssel beigelegt sei. Ein Zwist, in dem Vizekanzler Gabriel, die Fußball-WM lief bereits, die EU-Kommission zwischenzeitlich des Foulspiels bezichtigte. Alles halb so wild, findet im Rückblick Almunia.
I was astonished.
Ich war erstaunt über den Lärm in den deutschen Medien, die über angeblichen großen Streit, über Katastrophen in den Gesprächen mit Berlin berichteten. In einer Hinsicht hatten Berlin und Brüssel bereits vor Monaten Einigung erzielt. Da ging es um die Frage, welche Firmen dürfen von der Ökostromumlage befreit werden. Offen war dagegen unter anderem der Punkt, wie muss Deutschland eigentlich mit Grünstrom, der aus dem Ausland kommt, umgehen. Die Verantwortlichen in Deutschland haben sich dazu bereit erklärt, ihre Ausschreibungen bis zu einem bestimmten Prozentsatz für Importgrünstrom zu öffnen. Heißt also, in Grenzen werden ab dem Jahr 2017 auch Anbieter von Ökostrom aus dem Ausland von der deutschen Förderung erneuerbarer Energien profitieren. Die EU-Kommission hatte bemängelt, Solaranlagen in Südeuropa zum Beispiel oder Windparks in Irland würden benachteiligt, wenn sie gar keinen Zugang zu deutschen Fördertöpfen erhalten könnten. Damit wäre einer der schwierigsten Streitpunkte ausgeräumt. Was die Zukunft betrifft, scheint damit alles geklärt. Und auch was die Vergangenheit angeht, ist eine Frage, die gerade die deutsche Industrie umtrieb, nun beantwortet. Wegen der Befreiung vieler Firmen von der Ökostromumlage hatte die EU-Kommission ja eine Untersuchung eingeleitet.
As you remember, we opened an in-depth investigation regarding the past.
Unklar war, in welchem Umfang zu Unrecht befreite Unternehmen eventuell noch nachzahlen müssen. In diesem Punkt war es Berlin, das die Botschaft verkündete. Auf vergleichsweise geringe Zahlungen von 30 Millionen Euro müssen sich deutsche Firmen einstellen. Wenn Brüssel hart gewesen wäre, hätten es auch mehrere Milliarden werden können. Der bisweilen energieintensiv geführte Streit zwischen der Bundesregierung und der EU-Kommission dürfte damit beigelegt sein.
Die Rente mit 63 ist und bleibt wohl auch bis auf Weiteres umstritten. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat ein Gutachten vorgelegt, das einen Vorwurf stützt, der schon oft laut wurde, den Vorwurf der Ungleichbehandlung. Das mühsam geschnürte Rentenpaket, das die Große Koalition mit Stolz präsentierte, könnte, so glauben Experten, bald schon vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Aus Berlin berichtet Carsten Schabowski.
Das zuständige Bundesarbeitsministerium gibt sich entspannt. In einer Pressemitteilung hieß es:
Das Gesetz und seine Regelungen wurden selbstverständlich intensiv auf Verfassungsmäßigkeit geprüft.
Im Klartext, um zu prüfen, ob die Rente mit 63 trotzdem verfassungswidrig ist, müssten Betroffene vor Gericht ziehen. Bitte klagen, rät zumindest Markus Kurt von den Grünen. Denn für eine eigene Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht hat seine Partei auch zusammen mit den Linken nicht genügend Stimmen im Bundestag.
Das bringen wir nicht auf die Waage. Das heißt also, ich kann eigentlich nur einzelnen Betroffenen raten, vor das Sozialgericht zu ziehen. Ist auch kostenfrei. Und dann wird das Sozialgericht einen sogenannten Vorlagebeschluss beim Verfassungsgericht machen,
sagte er im ZDF. Zusammen mit anderen Grünen hat er ein entsprechendes Gutachten beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in Auftrag gegeben. Darin kamen Experten zu dem Ergebnis, Ausnahmen bei der Rente mit 63 verstoßen möglicherweise gegen das Grundgesetz. Ihm geht es um die Frage, in welchen Fällen Zeiten der Arbeitslosigkeit, auch in den letzten 2 Jahren vor der Rente, für die nötigen 45 Berufsjahre anzuerkennen sind. Bei einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe ist das laut Gesetz der Fall. Eine betriebsbedingte Kündigung kurz vor der Rente zählt aber nicht.
Wer also in seinem Leben früher mal arbeitslos war, dessen Arbeitslosigkeit wird angerechnet. Und wenn sie kurz vor Renteneintritt war, dann nicht. Und das ist ein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes.
Könnte stimmen, meint auch Silvia Dünn von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Sie ist zuständig für Rechtsfragen und macht dort unter anderem den Praxischeck für neue Gesetze.
Das kann eine betriebsbedingte Kündigung sein. Auch jemand, der krank ist, kann ja nichts dafür, dass er jetzt seinen Arbeitsplatz verliert und deswegen vielleicht Arbeitslosengeld in Anspruch nehmen muss. Das heißt, der Gesetzgeber greift hier 2 Konstellationen heraus.
Und um alle anderen kümmert er sich nicht. Für die Grünen ist das Stümperei, da seien auf Druck der Union einfach schnell Regelungen ins Gesetz geschrieben worden, um eine Frühverrentungswelle zu verhindern. Dass sich Arbeitnehmer also bewusst früher in die Rente entlassen lassen. Für die Gutachter des Deutschen Bundestages könnte die aufgedeckte Ungleichbehandlung nun ein Fall fürs Bundesverfassungsgericht werden.
Köln bekommt einen neuen Erzbischof. Wie jetzt bekannt wurde, wird der Berliner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki Nachfolger von Kardinal Meißner. Er war Ende Februar zurückgetreten. Theo Dirkes.
Am Freitagmittag soll Wölkis Ernennung offiziell bekannt gegeben werden. Die Zustimmung der Landesregierungen von NRW und Rheinland-Pfalz gilt als sicher. Rainer Maria Wölki galt lange als konservativer Kirchenmann und Ziehsohn des Kölner Kardinals Meißner. Als Weihbischof von Köln und mehr noch nach seiner Ernennung zum Erzbischof von Berlin sollen beide jedoch auf Abstand zueinander gegangen sein. In Berlin hatte Wölki viel Lob bekommen für seine Dialogbereitschaft mit Medien und gesellschaftlichen Kräften, wie etwa dem Lesben- und Schwulenverband. Die Ernennung schon weniger als 4 Monate nach dem Meißner Rücktritt gilt als große Überraschung. Wölki soll nicht auf der Vorschlagsliste des Kölner Domkapitels gestanden haben.
Das Hamburger Landgericht hat heute ein überraschendes Urteil gefällt. Die 6 ehemaligen Vorstandsmitglieder der HSH Nordbank wurden freigesprochen. Ihnen war unter anderem Untreue in einem besonders schweren Fall vorgeworfen worden. Sie hatten per Eilentscheid eine umstrittene Finanzaktion beschlossen, zu einer Zeit, als die Finanzkrise sich bereits abzeichnete. Peter Hornung über einen Prozess, der nicht nur dem Bund der Steuerzahler Sorge bereitet.
Das Urteil kam wie ein Paukenschlag und war von vielen Beobachtern nicht so erwartet worden. Das Gericht habe den gesamten Ex-Vorstand der HSH Nordbank nach derzeitiger Rechtslage freisprechen müssen. Keine Untreue, keine Bilanzfälschung. Gerichtssprecherin Ruth Hütteroth.
Das Landgericht ging zwar davon aus, dass den Angeklagten Pflichtverletzungen vorzuwerfen seien. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs genügt dies aber nicht allein für eine Strafbarkeit. Erforderlich ist, dass es sich um sogenannte evidente und gravierende Pflichtverletzungen handelt.
Und genau die sah es nicht. Erleichterung und Freude bei den sechs Angeklagten und ihren Anwälten. Der Anwalt des ehemaligen Bankchefs Hans Berger sprach von einer wichtigen Entscheidung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Eine Einschätzung, die auch Heinz Wagner teilt, Rechtsbeistand des damaligen Finanzvorstands und späteren HSH-Chefs Dirk Jens Nonnenmacher.
Das ist bitter notwendig, denn sonst kommen wir zu dem Ergebnis, dass jedes zu risikoreiche Geschäft dann zur Strafbarkeit führt. Dann könnten Sie ganze Massen von Bevölkerung wegen Untreue bestrafen.
Trotz des Freispruchs, der Vorsitzende Richter Marc Tully kritisierte die Angeklagten in dem Urteil teils heftig. Sie hätten sich nicht ausreichend über das Risikogeschäft Omega 55 informiert, das Gegenstand des Verfahrens war. Das Geschäft sei vollkommen nutzlos und wertlos gewesen. Die Angeklagten hätten zudem mehr Demut zeigen sollen und Einsicht in die Unzulänglichkeit ihrer persönlichen Arbeit. Der ehemalige Wirtschaftsminister Schleswig-Holsteins, Werner Manett, CDU, hätte sich eine Verurteilung gewünscht.
Das hat natürlich Signalwirkung und deshalb bin ich auch enttäuscht auf das Verhalten der Banker jetzt in Zukunft. Denn dann kann man solche Dinge schlampig machen, unverantwortlich machen, verantwortungslos handeln und es passiert ja dann doch nichts.
Aus dem Schneider sind die Ex-Vorstände noch nicht. Die HSH Nordbank will noch Geld von ihnen, HSH-Sprecher Klaus Landry.
Wir haben bereits Schadensersatzansprüche gegen drei der sechs Angeklagten geltend gemacht. Die sind bereits vor dem Schiedsgericht anhängig. Gegen weitere drei sind die Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden, aber nicht eingeklagt worden. Und die haben auf Verjährung verzichtet für einen ausreichend großen Zeitraum, sodass wir das immer noch geltend machen können.
Dass die Angeklagten in diesem Prozess nicht verurteilt wurden, kann Landry aber nachvollziehen.
Nicht alles, was anstößig ist, ist rechtswidrig. Und nicht alles, was rechtswidrig ist, ist strafbar.
Es wird erwartet, dass die Staatsanwaltschaft in Revision geht. Dann müsste sich der Bundesgerichtshof mit dem Fall beschäftigen.
Dass Steuerzahler bei Bankenpleiten zur Kasse gebeten werden, das soll künftig, so gut wie eben möglich, vermieden werden. Die Große Koalition setzt sich vehement für EU-Regeln zum Schutz der Steuerzahler ein. Doch die bisher geplanten Regeln in Sachen EU-Bankenunion greifen zu kurz. Zu diesem Schluss jedenfalls ist ein unabhängiges Beratergremium der Bundesregierung gekommen. Es gäbe einfach zu viele Schlupflöcher. Marita Knipper über ein durchaus gut gemeintes Projekt.
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble erklärt gern anderen ja einmal die Welt in freundlich dozierendem Tonfall. Heute war so ein Tag beim Thema Bankenunion.
Man muss immer daran erinnern, die Bankenunion schaffen wir als Lehre aus der Finanz- und Bankenkrise zur Stabilisierung des Finanzsektors insgesamt und als Lehre aus der Eurokrise, um nämlich die wechselseitige Beeinflussung von Staatsverschuldung und Bankenverschuldung voneinander zu trennen.
In der Sache verbergen sich hinter knochentrockenen juristischen Formulierungen sehr entscheidende Fragen und Regelungen, wie künftig eine Finanzkrise in Europa bewältigt wird und wie im Notfall Banken abgewickelt werden. Vieles von dem ist in den vier Gesetzen enthalten, die das Bundeskabinett heute zur Umsetzung der Bankenunion gebilligt hat.
Die Regelungen ermöglichen, und das ist nun das eigentlich Wichtige, neben den klaren Regelungen, wie abgewickelt wird, dass sichergestellt ist, dass in Zukunft nicht mehr die Steuerzahler haften.
Sondern nur noch die Gläubiger. Die sollen im Idealfall allein haften. Anders als das in der Finanzkrise 2008 der Fall war, da wurde der deutsche Steuerzahler ja mit in die Pflicht genommen, kam aber mit einem blauen Auge davon, weil der Staat insgesamt für Schulden mehr Garantien aufzubringen hatte, als er wirklich zahlen musste. Zufällig legte heute auch die beim Wirtschaftsministerium angesiedelte Monopolkommission ihr neuestes 20. Hauptgutachten vor. Da geht es auf 220 von 800 Seiten ausschließlich um Finanzen. Vorsichtig urteilte der Vorsitzende Daniel Zimmer im Hauptberuf Wirtschaftsprofessor in Bonn zur Bankenunion.
Ich meine, dass das Konzept im Grundsatz gut ist, die Anteilseigner und die Gläubiger am Misserfolg des Instituts zu beteiligen.
Fraglich ist allerdings, ob das Konzept tatsächlich, wenn es wieder spitz auf Knopf in der Finanzweltstunde, auch politisch von den Regierungen durchgehalten würde. Diverse Ausnahmeregelungen in den neuen Gesetzen sprechen dagegen, gibt Daniel Zimmer zu bedenken. Entscheidend wird sein, welches Signal an Gläubiger und an die Großbanken geht, sagt Zimmer. Ob Großbanken weiter geschont werden.
Wenn es keinen derartigen Vorteil für große und vernetzte Institute mehr gibt, dann kann man sagen, Operation gelungen. Dann hat die Bankenunion jedenfalls, was die Gläubigerbeteiligung und die Gleichstellung großer vernetzter Institute mit anderen Instituten im Wettbewerb betrifft, ihr Ziel erreicht. Das können wir, glaube ich, heute nicht voraussehen.
Sondern erst im Rückblick, später in empirischen Studien nachweisen.
Niederlande gegen Argentinien. Heute Abend entscheidet sich, gegen wen Deutschland im WM-Finale antreten wird. Martina Knief in Rio de Janeiro. Die Statistiker haben natürlich schon mal Zahlen sprechen lassen. Da heißt es, die Niederlande sind torfreudiger, liegen aber auch bei den Fouls vorn. Argentinien kann dagegen mehr Ballbesitz vorweisen. Wem räumen Sie denn heute Abend die größeren Chancen ein?
Also ich gebe ja auf solche Statistiken nicht so viel, schon gar nicht auf Ballbesitzstatistiken, weil das Einzige, was beim Fußball zählt, ist natürlich, dass der Ball in des Gegners Tor landet und nicht, wie oft der in den eigenen Reihen hin und her gespielt wird. Dennoch sehe ich Argentinien leicht im Vorteil. Das Team um Lionel Messi hat hier nicht so gut angefangen bei der WM, sich von Spiel zu Spiel gesteigert, die Taktik noch ein bisschen verändert und ist, denke ich, in guter Form. Die Niederländer haben es umgekehrt gemacht, die haben ganz stark in der Vorrunde begonnen. Für mich danach nicht mehr so präsent, wenngleich auch mit taktischen Kniffen ihres Trainers Louis van Gaal. Also ein Spiel auf Augenhöhe für mich mit leichten Vorteilen für die Argentinier.
Mit Verlängerung oder ohne?
Mit Verlängerung.
Okay, wollen wir mal gucken, wie es dann tatsächlich ausgeht. Im deutschen Team hält man sich ja mit offiziellen Aussagen noch so ein bisschen zurück. Aber gibt es da sowas wie den Wunschgegner? Wird darüber hinter den Kulissen doch philosophiert?
Ach, ich denke mal, dass der ein oder andere natürlich jetzt denkt, ich würde lieber gegen Argentinien spielen. Der andere sagt, nee, die Niederländer sind mir lieber, die kennen wir vielleicht besser. Das ist unser Nachbar, da haben wir schon öfter gegen gespielt. Da gibt's natürlich auch eine gewachsene Rivalität. Aber grundsätzlich ist es in der Tat egal, wer sich da heute Abend durchsetzt. Es ist das Finale einer WM. Die Deutschen stehen schon da und warten nun, haben einen Tag länger Vorbereitung auf das große Finale in Maracanã am Sonntag. Da darf es ihnen auch egal sein, wer dann wirklich der Gegner ist. Man muss es eh dann am Ende nehmen. Wünsche werden selten erhört im Sport, was nächste Gegner betrifft. Von daher finde ich die Einstellung, abwarten, wir nehmen es, wie es kommt, auf jeden Fall gut.
Deutschland war ja gestern völlig aus dem Häuschen nach dem 7:1 gegen Brasilien. Der ein oder andere hat sich, glaube ich, heute Morgen auch noch mal in den Arm gekniffen und hat gesagt, kann das eigentlich wirklich so gewesen sein? Wie ist denn die Stimmung im deutschen Lager?
Ja, die ist natürlich gut, ohne jetzt euphorisch zu sein. Die Mannschaft ist noch in der Nacht, Ortszeit, in ihr Stammquartier Santo André zurückgeflogen. Da gibt es heute kein richtiges Training, da gibt es keine Pressekonferenz. Da ist nur Ruhe und Regeneration und am Abend dann Fußball gucken, gemeinsames Fußball gucken angesagt. Man muss das alles verarbeiten. Das weiß ja jeder, der so voll euphorisiert irgendetwas erlebt hat, soll dann auf einmal schlafen. Das geht natürlich gar nicht alles. Es werden leichtere Blessuren gepflegt, wie die Sehnenreizung von Mats Hummels. Nichts Dramatisches, aber es bedarf ein bisschen Pflege. Und dann ist einfach Ausruhen angesagt, das nochmal alles Revue passieren lassen, was da wirklich vor sich gegangen ist. Und sich dann einfach ab morgen konzentriert mit dem Wissen um den Gegner im Finale auf das Endspiel vorzubereiten.
Ich glaube, da geht es den meisten Fans genauso. Die hatten heute ähnliche Probleme. Aber kommen wir nochmal auf die Brasilianer. Wie ist denn da jetzt die Stimmung? Also gestern sah man ja schon nach der ersten Halbzeit, dass die Ersten das Stadion verließen. Wie gehen die damit um? Wie kommen die jetzt trotzdem noch zum Finale? Kriegen die den Spaß am Fußball wieder oder sind die jetzt nach diesem Torfestival wirklich geknickt?
Also die sind total geknickt. Die sind teilweise auch in eine tiefe Fußballdepression gefallen, wo man so schnell nicht rauskommt. Man kann ja durchaus ein Halbfinale einer WM verlieren. Man kann das erst recht gegen eine starke deutsche Mannschaft verlieren. Aber doch bitte nicht so, mit so einem Debakel. Mineraco hat man es genannt, anlehnend an den Stadionnamen von Belo Horizonte, an das Maracanazo, wo man 1950 die Schmach bei der Heim-WM einstecken musste, gegen Uruguay nicht den Titel zu gewinnen zu können. Und jetzt wieder, das ist das große Problem. Natürlich sind die extrem niedergeschlagen. Sie kriegen auch nochmal richtig einen auf den Deckel von den ortsansässigen Medien. Schande, Erniedrigung, Schmach, all diese Worte fallen da. Und die Fans an sich, die haben sich irgendwie schon wieder ein bisschen berappelt. Wo wir geguckt haben mit Brasilianern zusammen, die haben in der Halbzeit gesagt, okay, jetzt jubeln wir für Deutschland. Das können wir uns auch nicht mehr mit ansehen. Ihr spielt den guten Fußball, haben am Ende noch Erinnerungsfotos mit uns gemacht. Also ich glaube, die Stimmung schlägt, wenn sie sich erholt haben, jetzt pro Deutschland um.
Dann hoffen wir mal, dass Sie wenigstens gegen den künftigen Weltmeister rausgeflogen sind. Das tröstet ja vielleicht auch noch ein Stück. Martina Knief war das in Rio de Janeiro. Und das war auch das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon verabschiedet sich Christina Nagel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.